Clara.
Christian.
Die Bundestagswahl liegt jetzt doch schon 2 Wochen, glaube ich, zurück. Also knapp 2,5, ne?
3? Fast.
Siehst du, schon alles vergessen. Hast du das Wahlergebnis schon verdaut?
Verdaut. Also es war ja jetzt keine große Überraschung, sondern es stimmte ja ziemlich so mit dem, was man schon in den Wochen vorher erwartet hat. Da hat sich ja gar nicht mehr viel getan in den vielen Sonntagsfragen. Insofern hat bei mir der Verdauungsprozess schon lange vor der Wahl begonnen, würde ich sagen. Deswegen verdaut vielleicht, ja, zumindest schon in Teilen. Aber es sind natürlich schon heftige Nachwehen und wir wissen ja auch noch nicht genau, was da jetzt rauskommt. Es steht ja noch keine Regierung, also insofern.
Genau, auf einmal wankt das Sondervermögen wieder. Aber hast du denn unabhängig von den Parteien, also klar, die Union, Friedrich Merz wird der nächste Bundeskanzler sehr wahrscheinlich. Hast du unabhängig von den einzelnen Parteien jetzt irgendwie einen Wahlsieger, eine Wahlsiegerin? Kann auch etwas Abstraktes sein, keine Person.
Du meinst ein Thema oder sowas?
Ja, ein Thema also, oder so.
Naja, man muss ja leider schon sagen.
Oder Verliererin.
Ja, Verlierer. Ich glaube, Verlierer und Verliererinnen gibt es sehr, sehr viele. Vor allem natürlich auch das, was wir hier viel besprechen. Ich glaube, das Thema Klimaschutz ist in diesem Wahlkampf wirklich untergegangen. Auch wenn es immer an der einen oder anderen Stelle wurde immer darüber gemeckert, wie das denn sein kann, dass das untergeht. Aber das hat trotzdem nicht dazu geführt, dass das mal in den Vordergrund gerückt wurde.
Man kann einfach nicht darüber sprechen. Wenn wir es ignorieren, verschwindet es.
Es ist schwierig, ja. Aber Gewinner finde ich echt hart. Also die Extreme, könnte man vielleicht sagen.
Das Einzige, was mir eingefallen ist, ist die Wahlbeteiligung. Das war es dann leider auch.
Das stimmt. Das ist ja eigentlich, das ist, ja, guter Einfall von dir.
Ja, sehr gut. Ich klopfe mir selber auf die Schulter. Aber wir wollen jetzt mit ein bisschen Abstand dann doch auch noch mal so ein bisschen gucken auf die Bundestagswahl, auf das Wahlergebnis, auf das, was auf uns zukommen könnte in den nächsten 4 Jahren unter einer unionsgeführten Bundesregierung. Wir haben ja schon häufig jetzt in den vergangenen Monaten darüber gesprochen, wie könnte denn bürgerlicher oder konservativer Klimaschutz auch aussehen, auch wenn sie probieren, das so ein bisschen totzuschweigen, das Thema. Und möchten das gerne auswerten mit Silke Borgstedt, der Geschäftsführerin des Sinus-Instituts, die ja schon 2-mal hier bei uns im Klimalabor war und uns wahnsinnig viele spannende Einblicke beschert hat.
Ja, wir freuen uns sehr, aber erstmal vorher, wie immer der Hinweis, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann schreibt Christian und mir eine E-Mail an podcasts@ntv.de und falls ihr uns unterstützen möchtet, bewertet das Klimalabor sehr gerne bei Apple Podcasts oder Spotify.
Vielen Dank. Silke Borgstedt, hallo und herzlich willkommen im Klimalabor.
Hallo, ich freue mich wieder hier zu sein.
Ich reiche die Frage gleich weiter. Haben Sie denn so aus sozialwissenschaftlicher Perspektive, Sie beim Sinus-Institut, Sie untersuchen ja gewissermaßen, was Menschen warum tun. Haben Sie einen Wahlsieger, eine Wahlsiegerin oder einen Verlierer oder eine Verliererin?
Ich hätte auch die Wahlbeteiligung erwähnt. Das hat uns auch eigentlich auch positiv gestimmt, jetzt mal ganz unabhängig davon, wie sich jetzt die Verhältnisse dann auch darstellen. Aber dass überhaupt das für viele Menschen wieder ein Thema ist, wie wir auch grundsätzlich eine viel stärkere Politisierung der Gesellschaft wahrnehmen, das kann einen ja zunächst auch mal positiv stimmen. Also offenbar ist es mehr Menschen wichtig, hier etwas zu Themen zu sagen oder beziehungsweise zumindest diese Möglichkeit zu nutzen, ihren.
Es ist ihnen nicht egal, in welche Richtung es mit Deutschland weitergeht.
Es ist ihnen nicht egal. Und wir haben ja auch in Teilen der Mitte über Jahre festgestellt, wir haben ja die jüngere moderne Mitte häufig so ein bisschen auch als Kinder der großen Koalition beschrieben, die eben sich immer so dachten, naja, wähle ich einmal CDU, dann wähle ich wieder SPD, so ein bisschen, ja, ähnlich, aber mit einem unterschiedlichen Gewicht und dann geht es irgendwie so weiter. Wir hatten natürlich schon immer progressive Gruppen, die eher Affinität hatten zu kleineren Parteien, themenspezifischen Parteien etc. Aber es gab doch so eine Mitte, die gesagt hat, im Prinzip, ne, geht es entsprechend so weiter. Und jetzt ist, glaube ich, der Eindruck da,
jetzt haben wir das ganze Farbenspektrum.
Und es braucht auch eine Richtungsentscheidung. Es braucht ja irgendeine Veränderungsentscheidung.
Wobei ich es interessant finde, dass die Leute gerne so eine Entscheidung haben wollen. Und das ist natürlich schwierig, weil wenn man sich das Ergebnis anschaut, dann ist es total fragmentiert. Und jetzt, wo wir drüber sprechen, würde ich auch sagen, der Wahlkampf an sich war auch sehr politisch. Also anders als 2021 ging es nicht so sehr darum, wer hat irgendwie an einer blöden Stelle gelacht oder welche komischen Zitiermethoden in seinen Büchern verwendet oder was auch immer. Also es war sehr viel themenspezifischer und nicht so sehr persönlich auf die jeweiligen Kandidaten und Kandidatinnen, auch auf einer, naja, manchmal so ein bisschen
polemische
Art und Weise, wie wir das schon erlebt haben in anderen Wahlkämpfen, wo es dieses Mal tatsächlich ja doch sehr stark um die jeweiligen Linien ging der Parteien, auch wenn die Themen vielleicht nicht das waren, was viele sich gewünscht hätten.
Ja, ich würde sagen ernsthafter, aber monothematischer. Also es gibt ja doch sehr viele Themen, die den Menschen so unter den Nägeln gebrannt haben eigentlich, was wir auch in den letzten 3-4 Jahren so dargestellt haben. Wir haben seit Corona ein sogenanntes Sorgenranking. Wir sind ja keine Pessimisten bei unserem Institut, aber das hat sich durch Corona so ergeben und das Interesse war halt sehr hoch, dass wir zumindest 2-mal im Jahr, unabhängig davon, ob uns jemand fragt, dass wir eben die Sorgen der Deutschen auch so ein bisschen vermessen und auch in welchen gesellschaftlichen Gruppen welche Sorgen besonders stark ausgeprägt sind. Und da sind eben auch Themen nach oben gespült worden, die vor 10 Jahren in Deutschland einfach nicht so ein großes Thema waren. Und
zum Beispiel?
Einige sind angesprochen worden und andere eben nicht. Also das ganze Thema Verteuerung der Lebensverhältnisse, das Thema Wohnen und so weiter, das haben wir alles seit 2021, 2022 auf dem Schirm. Es wird auch immer benannt, das Thema Migration ist überdurchschnittlich stark, auch medial nach oben geschossen. Aus unserer Sicht ist es eher ein Ventilthema.
Was heißt das, Ventilthema?
Also es ist eher ein Thema, was sozusagen einen imaginären Lösungscluster für viele bietet. Im Sinne von, irgendjemand muss ja jetzt verantwortlich gemacht werden und vermutlich, wenn es alles so teuer ist, geben wir zu viel Geld aus für andere und nicht für die Mitte der Gesellschaft und so weiter. Es ist so ein Gefühl von, das könnte der Grund sein, dass es teurer ist, dass ich schwieriger oder dass ich mehr Probleme habe, eine Wohnung zu finden, dass vielleicht
also
auch kein Platz an der Schule ist und so weiter.
Genau, also man findet keinen Schulplatz, die Miete steigt, weil wir zu viel Geld in Flüchtlingsunterkünfte stecken.
Das war in Teilen der Mitte neu als Thema und das war vor Jahren nicht so sehr ein Thema und es ist auch ja dort ein Thema geworden, wo die persönliche Betroffenheit noch nicht mal unbedingt vorhanden war. Deswegen ein Stück weit Ventilthema. Medial, es wurde ja auch häufig auf diesen einen Begriff gebracht, Migration. Dabei haben die Menschen, mit denen wir gesprochen haben, sehr wohl ja ständig unterschieden zwischen Recht auf Asyl zum Beispiel versus Zuwanderung im Bereich von Fachkräftemangel und so weiter. Und wollten das auch unterschiedlich verhandelt wissen.
Das ist sehr interessant, weil das auch das ist, was man im persönlichen Gespräch oft erlebt, wenn man dann sagt, aber was ist denn mit mir, die ich auch einen Migrationshintergrund habe? Ach ja, nee, also Sie sind ja nicht gemeint. Das brauchen wir ja, das haben wir gerne und so weiter. Und da findet dann Differenzierung statt. Und Sie würden sagen, medial hat die nicht stattgefunden. Und daher kommt das auch.
Ja, daher kommt das auch. Dass dann, und dann eben auch so ein sehr polarisierendes, spalterisches Diskursklima. Also bist du jetzt für Migration oder dagegen? Und man hatte ja immer das Gefühl, man muss sich auf irgendeine Seite schlagen, wobei das natürlich ein zentrales, wichtiges Zukunftsthema ist, über das Menschen sehr differenziert sprechen wollen. Und ich bin überzeugt davon, dass das zu stark auf ein Ja oder Nein gepresst wurde.
Kann man das, wenn man jetzt nicht weiß, dass wir gerade von Migration und Asyl sprechen, könnte man, glaube ich, auch einfach ersatzlos Klimaschutz an vielen Stellen drüber schreiben.
Wo
steht der denn beim Sorgenranking?
Auch dort ist es häufig verkürzt auf diese Ja-Nein-Frage. Ne? Wollt ihr mehr oder weniger? Und die Art und Weise, wie man diesem Thema oder welche Maßnahmen als geeignet empfunden werden, sind ja sehr differenziert und unterschiedlich. Ja, beim Sorgenranking insgesamt ist das Thema quasi einige Plätze weiter nach hinten gefallen. Bei den Jüngeren, allerdings längst nicht so stark, wie das häufig betont wird. Also dort ist schon klar, das müssen wir irgendwie angehen, das wird auf uns zurollen, damit haben wir zu tun. Erst brauche ich aber eine Wohnung. Also auch bei den Jüngeren ist sozusagen dieses wieder in die Fahrwasser kommen oder die Sorge, existenziell Probleme zu bekommen, das Studium nicht zu schaffen, weil man sich schlicht es einfach nicht leisten kann, aber sich gewünscht hätte, weiterzubilden etc. Das ist tatsächlich nach vorne gerückt, aber das andere ist nicht weniger wichtig geworden.
Würden Sie es dann auch ein Ventilthema, wie Sie es eben so gesagt haben, als solches benennen, weil man sagt, also auch das hören wir ja immer wieder, die sagen, ja, wir können jetzt einfach nicht so viel Geld in Klimaschutz reinstecken und die sagen dann eben, das ist der Grund, warum wir keine günstige Wohnung finden, ist die vielen schlimmen Vorschriften für den Klimaschutz. Der Grund, warum ich mir meine Energierechnung am Ende des Monats kaum noch leisten kann, sind die vielen Klima oder weil wir eben die AKW abgeschaltet haben und so weiter. Also da wird ja auch immer viel vermischt oder ist das nochmal anders?
Ja, es hat ein bisschen andere Färbung. Es ist dort ja nicht so, dass der Klimaschutz jetzt schuld wäre daran. Aber Klimaschutz wird in den Milieus der Mitte immer noch als potenzielle Verteuerung der Lebensverhältnisse gesehen und nicht als Grundlage, um überhaupt ökonomisch erfolgreich zu sein oder resilient zu sein und voranzukommen. Das sehen wir schon sehr, sehr stark. Wir hatten 2021, glaube ich, wenn man das mal so in Kipppunkten denkt, ein Klima, in dem große Teile der Mitte und große Teile damit auch der Bevölkerung erreicht waren dafür, dass man sagt, okay, wir kriegen das irgendwie hin. Und es gab schon eine Enttäuschung über Maßnahmen, die eher auch Richtung Verteuerung zielen könnten, indem es eben natürlich, ich will jetzt nicht nochmal wieder dieses Wärmepumpenthema an, aber es geht zunächst um Investitionen, um Dinge, die gegebenenfalls mehr kosten, vielleicht jetzt mal mit Ausnahme des Deutschland-Tickets, aber diese Angst der Mitte, die quasi kurz davor war zu sagen, doch ja, so ein bisschen Green Light, das hätte ich auch gerne und ein bisschen mehr E-Mobilität und so weiter. Diese Angst vor Verteuerung wurde nicht genommen und dann sind die halt auch schnell wieder entschwunden.
Gibt es dann so eine neue Gruppe oder ein neues Milieu, das sagt, ich hätte gerne Klimaschutz, aber nur, wenn er mich persönlich nichts kostet?
Das gab es schon immer.
Das gibt es schon immer. Aber ich finde auch wirklich interessant in dem Milieu, was wir seit 2021 neu ausweisen, das heißt neoökologisches Milieu. Okay. Da würde man erstmal denken, neoökologisch, die sind jetzt besonders krass ökologisch drauf, aber die sind sozusagen, die möchten sich so abgrenzen von diesem postmateriellen Denken im Sinne von, ja, jetzt leben wir ganz ökologisch, wir geben einfach ein bisschen mehr Geld aus für bessere Lebensmittel, ein bisschen weniger, die aber gleichzeitig auch relativ etabliert im Leben stehen und sich das auch leisten können. Ist das eine Gruppe, die verdient nicht so viel und möchte aber trotzdem ökologisch leben, aber hat eben das Thema soziale Gerechtigkeit viel stärker auf dem Schirm. Das sind sozusagen unsere progressiven Realisten, die jetzt eher von ursprünglich mal Grünen und Tierschutzparteiwähler jetzt absolut zur Linken geschwenkt sind.
Okay. Die sagen, das muss einfach systemisch organisiert werden.
Ich kann eine bestimmte Maßnahme, die eine Investition erfordert, nur machen, wenn ich das sozial abfedere oder Anreize schaffe, das zu tun. Ja.
Gibt es denn umgekehrt, weil das begegnet mir auch immer wieder, die Sorge dafür, dass, weil Sie jetzt auch immer wieder gesagt haben, diese Teuerung der Lebensverhältnisse, die scheint bei diesem Sorgenranking irgendwie im Mittelpunkt zu stehen. Gibt es denn umgekehrt die Sorge dafür, dass ja alles viel teurer wird, weil es den Klimawandel gibt und weil wir keinen Klimaschutz betrieben haben in der Vergangenheit und wenn wir jetzt weiter keinen Klimaschutz betreiben, weil diese Rechnung, die gibt es ja auch. Also, dass sich unsere Lebensmittel teurer werden, das hat sehr viel mit dem fehlenden Klimaschutz zu tun.
Ich glaube,
und
Kakao und Kaffee gerade.
Kakao und Kaffee massiv, weil es Ernteausfälle gibt, weil die Dürre so schlimm ist, weil Transportwege nicht mehr so funktionieren, wie sie mal funktioniert haben. Ich glaube, wir haben fast jeden Sommer, außer letztes Jahr, da hat es viel geregnet, diese Berichte über die niedrigen Wasserstände im Rhein und dass dann eben da monatelang nichts drüber geschippert werden kann oder wochenlang. Das heißt, gibt es das auch, dass Leute das, oder ist dieses Bewusstsein einfach nicht da?
Das ist bei denen da, also bei denen, die längerfristiger denken. Aber natürlich ist es auch dort, ist auch verständlich, dort, wo weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, also ich meine jetzt in diesem Fall Geld, und es um diese Kurzfristigkeit geht, nämlich im nächsten Monat wieder die Miete zu zahlen und den Einkaufskorb zu füllen, ist die Bereitschaft, diese langfristigen Effekte zu sehen, relativ gering. Das war ja auch mit dem Energiethema. Ach, dann doch lieber wieder günstigeres Gas und so weiter. Dann haben wir es doch erstmal leichter. Und ehrlich gesagt ist das beim Migrationsthema ja das Gleiche. Dieses Thema wird ja auch, also wenn wir es jetzt mal auf den Bereich Flucht konzentrieren, das wird ja auch durch klimatische Veränderungen extrem geheizt. Es ist ja also diese klimatischen Veränderungen, die werden wir ja vor allen Dingen als soziale Herausforderungen auch zunehmend spüren und spüren sie auch jetzt schon, ja.
Jetzt finde ich das spannend, dass Sie sagen, dass es vor allem einen Unterschied gibt zwischen langfristig und kurzfristiges Denken. Christian hatte eine spannende Statistik hier mitgebracht. Da wurde die Frage gestellt, wie beurteilen Sie Ihre persönliche Wirtschaftslage und wie beurteilen Sie die allgemeine Wirtschaftslage?
Und ich glaube, das war die Forschungsgruppe Wahlen.
Genau. Ja, also nicht Christian hat die Frage gestellt, sondern die Forschungsgruppe Wahlen. Aber das Ergebnis ist spannend, weil man sieht, dass ein ganz, ganz großer Anteil die persönliche Wirtschaftslage als gut bezeichnet, oder teils, teils. Also nur 10% sagen, ihre persönliche Wirtschaftslage ist schlecht. Und umgekehrt sagen aber 42%, dass sie die allgemeine Wirtschaftslage in Deutschland als schlecht empfinden. Das heißt, da ist ja auch eine Riesendiskrepanz. Und ich komme nachher nochmal darauf zurück, warum ich das mit diesem Blick auf kurzfristig, langfristig so spannend finde. Aber offenbar ist das ja eine Prognose für die Zukunft, die die Leute da annehmen. Oder woher kommt diese Diskrepanz? Können Sie sich das erklären?
Ich finde das erstmal ganz beruhigend, dass das dort genauso herauskommt wie in unseren Erhebungen auch. Also das führen wir übrigens auch seit 2020 in diesem Monitoring, was ich vorhin benannt habe, mit. Wie ist jetzt deine persönliche Lebenszufriedenheit? Wie blickst du in die nächsten 3 bis 5 Jahre? Und natürlich auch persönliche versus mit Blick auf Deutschland oder mit Blick auf die Welt. Und wir sehen eben die persönliche Lebenszufriedenheit sehr, sehr hoch. Im Übrigen auch in solchen Langzeitbeobachtungen wie in dem Eurobarometer und so weiter. Also wer Optimismus sucht, der guckt sich mal an, wie die Werte so sind in solchen Langzeitbeobachtungen. Aber
ganz kurz, da hat sich wirklich über die letzten 20 Jahre kaum was getan. Oder
da gab es auch mal Gelegenheiten, wo es uns durchaus auch mal schlechter ging und so weiter. Also wenn wir mal wirklich so über 20 Jahre gucken, würde man sagen, dass es uns in den letzten 10 Jahren recht gut ging. Aber der Blick in die Zukunft ist immer ein Stück weit eingetrübt und dieser Gap ist größer geworden. Ne? Also, dass wir denken, jetzt geht's mir gut, aber in den nächsten 3 bis 5 Jahren werde ich wohl mit Wohlstandsverlusten zu kämpfen haben. Und für mich selber sieht's übrigens ganz gut aus, aber für Deutschland sieht's schlecht aus. Das ist eben das andere Verhältnis.
Gibt es dort auch diese regionalen Unterschiede, die man so stark bei der Bundestagswahl gesehen hat? Ja. Also, dass die Menschen in Westdeutschland, glaube ich, ich würde jetzt einfach mal sagen, vielleicht noch, also mein Gefühl, optimistischer sind, ein klitzekleines bisschen optimistischer sind als die Menschen in Ostdeutschland?
Also wir sind ja jetzt nach den Wahlen ein bisschen geprägt durch diese blau-schwarzen Deutschlandkarten, glaube ich. Ne? Vielleicht kommt das daher, dass wir denken das sehr stark in Ost-West. Und natürlich, wenn man das nach, ich glaube, das war eine Auszählung nach Erststimmen und so weiter, dann sieht das so aus. Der Unterschied ist weniger ein reiner Ost-West-Unterschied, sondern ein Unterschied zwischen Regionen. Also je mikrogeografischer ich werde, je stärker ich da reinzoome, desto mehr sehe ich strukturelle Ähnlichkeiten, die jetzt zum Beispiel auch meinetwegen in Westdeutschen, in Gelsenkirchen oder
die AfD auch 28%.
Ja, genau. Also wenn ich als auf wirklich so ein bisschen kleinschrittiger runtergehe, dann sehe ich, dass es eher die Art der strukturellen Gegebenheiten sind. Das hat ja auch das IW schon mal vor einiger Zeit herausgefunden, dass eben dort, also nicht unbedingt in den prekären Lagen, aber auch gerade dort, wo es den Menschen jetzt noch ganz gut geht, aber wo ein Wohlstandsverlust befürchtet wird. Das sind insbesondere natürlich auch Transformationsregionen mit viel Automobilindustrie oder überhaupt traditioneller Industrie etc., dass dort die Sorge sehr, sehr hoch ist und der Zukunftsoptimismus eingeschränkt. Und wir sehen einen ganz klaren Zusammenhang zum Beispiel zwischen Zukunftspessimismus und AfD-Affinität zum Beispiel. Das ist ganz klar. Wer eher glaubt, so wie es jetzt läuft, wird es schlechter laufen, wird eher dort sein Kreuz gemacht haben. Also die Zusammenhänge sind sehr deutlich.
Das heißt, wir haben diesen Gap und sehen den immer wieder. Es klingt jetzt auch so, als wäre das nicht unbedingt, also der ist größer geworden. Mhm. Aber das deutet ja doch auf etwas hin. Also die Menschen scheinen ja dann ihre Wahlergebnisse auch durchaus an der Zukunft auszurichten. Also für mich passt das nicht so ganz damit zusammen, dass wir eben ja darüber gesprochen haben, dass irgendwie das Kurzfristige häufig dann das Ausschlaggebende ist, dass man eben sagt, naja, Klimaschutz ist halt immer dieses Problem des Zeitversatzes, dass das immer ein, es ist halt immer schlimmer in der Zukunft und deswegen kann ich es ja jetzt irgendwie noch nicht lösen oder hat jetzt was anderes Priorität. Aber bei anderen Dingen, wie zum Beispiel der Wirtschaftslage, schauen die Leute sehr konkret in die Zukunft und übersehen, dass es ihnen jetzt gerade eigentlich ganz gut geht. Wie passt das zusammen?
Sie spüren, dass es ihnen gut geht aufgrund bisheriger Leistungen. Ich gehe davon aus, dass auch diese, was immer so als Friedensdividende benannt wird, dass man das spürt. Also wir leben gut mit einem bestimmten Geschäftsmodell, was aber für die Zukunft nicht trägt. Und man muss sich irgendwie verändern. Und dann gibt es natürlich Richtungen, die sagen, okay, wir müssen irgendwie das, was wir haben, noch stärker nutzen oder irgendwie vorantreiben oder sehen, dass wir das halten können.
Oder so lange wie möglich
ausnutzen. So lange wie möglich ausnutzen, denn der Übergang ist schwierig. Deswegen, ich würde das gar nicht so sehr als Widerspruch sehen. Bei dem Klimaschutz ist häufig das Problem, dass die Veränderungen sehr viel stärker noch in eine fernere Zukunft projiziert werden. Da ist die Vermutung, das wird erst die nächste oder übernächste Generation wirklich treffen. Und das ist doch schon auch ein sehr starker Fokus bei denen, die so ein bisschen auf ihre auch etablierten Vorrechte pochen, im Sinne von, ne, so haben wir das gemacht und ich bin jetzt hier und das habe ich erarbeitet. Und bin ich jetzt nicht bereit, den kompletten Cut zu machen.
Und ja klar, wir kennen alle diese Sätze, ja, bis Ende des Jahrhunderts und so, das klingt natürlich immer furchtbar weit weg, auch wenn es gar nicht mehr so super weit weg ist. Und dieser Appell an die Kinder und Enkelkinder, der zündet nicht, wenn es um unmittelbare Wahlentscheidungen dann ja auch am Ende geht oder politische Einschätzungen.
Wir hatten mal dieses Thema für eine Organisation, ob man bereit wäre, sozusagen im Sinne seiner Enkel zu abzustimmen, also seine Stimme zu verschenken. Ich glaube, das gab es schon häufiger mal, ob es da Bereitschaften gibt. Da haben wir mal Erhebungen gemacht. Und so gern man seine Enkel hat, also wir waren ganz überrascht, dass es eher so, nein, um Gottes Willen. Also, nee, meine Stimme möchte ich schon selber behalten. Das war sehr klar und sehr hart. Also bitte nicht so eine Kampagne. Das,
interessant
fand ich das, ja.
Ja.
Wie rechtfertigen die Menschen das vor sich selbst? Wenn man jetzt Großeltern fragt, wie sehr sie ihre Enkelkinder lieben, sagen alle ja unendlich. So, aber nein, tut mir leid, den Klimawandel, den musst du bitte ganz allein ausbaden.
Ja, so würden sie es ja nicht unbedingt formulieren. Also da kommt jetzt ein Gemisch rein. Da sind natürlich dann Personen, die vielleicht eher sagen, das glaube ich nicht, dass es so krass wird. Oder auf der anderen Seite, ja, das wird wohl so krass werden, umso mehr müssen wir mit dem, was wir uns erarbeitet haben oder mit der Form, wie wir vielleicht Vermögen vermehren, noch schnell irgendwie weitermachen, um jetzt ein gutes Leben zu haben. Ja, im Sinne von, das ist ja häufig auch das im Moment ja auch Investitionen in Fossiles und Finanzprodukte, die eher das befördern und so weiter, einfach stärker belohnt werden. Ja? Und gerade wenn man dann vorausschaut und sieht, die Ressourcen werden knapper, ist natürlich dieser Fluchtreflex oder wie kann ich schnell dann noch am allerbesten rauskommen, abhauen oder schnell noch was genießen, ist offenbar auch groß. Also unsere Gegenwartsorientierung ist, glaube ich, schon sehr, sehr stark. Und
Das muss ja nicht unbedingt etwas Schlechtes sein, sich auf das Hier und Jetzt zu fokussieren, wobei wir ja wieder auch dabei wären, dass es uns im Hier und Jetzt doch häufig besser geht, als viele das dann so wahrnehmen. Also das, was wir jetzt hier auch in Zahlen beschrieben haben, das höre ich jedenfalls im Alltag auch total oft, wenn man fragt, wie geht's dir? Also mir persönlich geht's eigentlich ganz gut, ist alles gut, aber irgendwie die Weltlage und so, das macht mir alles ein bisschen Bauchschmerzen. Also das belastet dann schon, aber solange es sich nicht unmittelbar abzeichnet, hat es kaum einen Effekt, würden Sie unterm Strich sagen.
Ja, Und wir müssen akzeptieren, dass es unterschiedliche Zukunftsvorstellungen gibt oder unterschiedliche wünschenswerte Zukünfte. Also auch vielleicht, um so eine Bundestagswahl zu verstehen. Ja? Also es gibt natürlich Gruppen, die sagen, okay, das, was sich jetzt durch Wissenschaft und so weiter zeigt, ist eine Entwicklung, die ist nicht aufzuhalten. Wir müssen in die Richtung gehen. Dann gibt es auch die Mehrheiten dafür etc. Und auf der anderen Seite gibt es Gruppen, bei denen wächst Unverständnis oder Skepsis, ob das wirklich so der richtige Weg ist. Und deshalb ist, glaube ich, auch so wichtig, zu sehen, man kann nicht einfach sagen, ach, das sind die schlecht gelaunten, denen muss nur ein bisschen Lust auf Zukunft gemacht werden. Das sind so die Rückwärtsgewandten, ne? Die wollen alles so ein bisschen nostalgisch wie in den 90er Jahren haben und so. Und denen muss man jetzt einfach mal Lust auf Zukunft machen. Und die sagen, what? Das ist, was wir wollen, ist doch die Zukunft. Weg von diesen alten Parteien, von den Staatsmedien, also Leuten, die uns sagen, also ein obrigkeitsorientiertes Medium, was mir eine Information weitergibt, da sitzt irgend so eine Redaktion und da soll ich am Ende noch Geld dafür bezahlen. Ich möchte sowas Interaktives und Meinungsfreiheit. Ich bin das, also ich sage das jetzt mal ganz provokativ. Und diese würden von sich sagen, das ist die Zukunft. Jetzt ist mal endlich Schluss mit diesem Thema. Jetzt machen wir mal was anderes.
Man könnte das jetzt wieder auf unser beliebtes Unwort des vergangenen Jahres zurückbringen. Das ist so der Robert Habeck-Ansatz. Ihr müsst euch jetzt die Wärmepumpe einbauen, weil dann werdet ihr irgendwann merken, wie gut die funktioniert und wie viel Geld ihr damit verdient. Das muss man ein bisschen fallen lassen und stattdessen vielleicht dann doch so die Unionsstrategie mit. Wichtig ist nicht, welche Heizung ihr habt, sondern dass am Ende irgendwie steht, euer CO2-Ausstoß ist gesunken. So in diese Richtung geht es.
Ja, ich glaube, es braucht ein Verständnis dafür, wo die Menschen jeweils stehen mit Blick auf Klimaschutz. Und es wird ja im Moment teilweise so ein bisschen gesagt, also ne, so im Sinne von, naja, vielleicht hat man es da auch zu übertrieben, vielleicht wollten wir es jetzt auch den Leuten, es war jetzt einfach ein bisschen zu viel. Man hätte es jetzt einfach mal ein bisschen vorsichtiger angehen müssen, dann wäre das schon gelaufen. Ich bin nicht ganz überzeugt, aber was mir auch ständig aufgefallen ist, dass sehr stark die Haltung war, wir müssen es jetzt den Leuten einfach nur, oder wir hätten es denen besser erklären müssen, dann wäre es schon gelaufen. Das ist übrigens auch so ein Ost-West-Thema, dieses Belehrende oder Erklären, ja, und dann wäre es gut gewesen.
Obwohl man sie dann ein bisschen gewissermaßen zu ihrem Glück gezwungen hätte.
Ja, wie auch immer, aber dieses Ernstnehmen ist schon wichtig. Ich denke immer an so eine Präsentation, die ich mal hatte von Ergebnissen, wo dann auch gesagt wurde, okay, danke schön. Ich habe jetzt verstanden, wie die Leute denken, aber die denken falsch.
Ja, der Wähler hat falsch gewählt.
Der Wähler hat auch sagen, falsch
das ist
gewählt.
Jetzt einfach falsch.
Und das ist jetzt, man darf nicht allem, glaube ich, nachgeben und sagen, ja, okay, das siehst du jetzt halt so und ich sehe das jetzt halt anders. Es hat natürlich auch einen Bildungseffekt natürlich. Ja, es geht auch um Wissen darum, was tatsächlich auch Fakt ist. Aber es geht, ich kann das schon verstehen, dass das, und wir nehmen ja diese unterschiedlichen Meinungen auch sehr ernst, dass das eben für einen traditionellen Landwirt ein Challenge ist, sage ich jetzt einfach mal so.
Ja. Ja. Das Problem beim Thema Klimaschutz oder kein Klimaschutz ist ja, dass es eben nicht wie andere Themen, es gibt keine endlose Palette an Möglichkeiten sozusagen. Jedenfalls, wenn wir, das muss man dann immer wieder so dramatisch sagen, wenn wir den Menschen auf diesem Planeten irgendwie erhalten wollen langfristig.
Man kann es auch nicht wirklich nach hinten schieben.
Man kann es auch nicht wirklich nach hinten schieben. Also es hat tatsächlich ja eine andere Grundlage als viele andere politische Themen, die man da so besprechen kann, weil es tatsächlich irgendwie um die planetaren Grenzen geht, die sehr, sehr physikalisch, und man kann das halt einfach ausrechnen und dann sagen, irgendwann ist Schluss, dann können wir hier nicht mehr leben. Einfach, dann ist das für den Menschen so nicht mehr bewohnbar. Das heißt, wie kriegt man das in so ein Spektrum rein? Weil wenn Sie jetzt sagen, es gibt ganz unterschiedliche, ganz viele verschiedene Ideen, also im Prinzip müsste man ja wegkommen von dem Ob Klimaschutz und wie viel zu dem Wie. Also man müsste klar machen, es braucht viel Klimaschutz und zwar schnell, worüber wir uns sehr gerne und intensiv streiten und debattieren können und wofür wir demokratische Lösungen finden müssen, ist ja das Wie. Nur an dem Punkt sind wir ja immer noch nicht, nach all den vielen Jahrzehnten, die es jetzt schon diese Bewegung auch gibt. Und wie kommt man dahin, wenn man jetzt sieht, wie sehr es sich fragmentiert und wie eben auch Parteien, die ja sehr stark sagen, brauchen wir gar nicht mehr, also um es beim Namen zu nennen, die AfD ist der Überzeugung, dass es das nicht braucht. Da steht drin, dass CO2, dass der Mensch nicht der Hauptverursacher des Klimawandels ist. Die glauben daran nicht. Das heißt, da gibt es eine sehr starke Bewegung und damit sind sie nicht alleine. Donald Trump hat auch diese Tendenzen.
Ja. Ja, das ist sicherlich eine Mammutaufgabe und ich denke, dass wir es an vielen Stellen auch ökonomischer fassen müssen. Also wie eben beschrieben, ja, dass unser wirtschaftliches Erfolgsmodell davon abhängt, ob wir das schaffen. Ja, also dass wir das Vorreitersein, was ja häufig so ein bisschen als auch in Teilen der Mitte als Luxus, so ach, wir wollen immer Vorreiter sein im Klimawandel und deshalb stehen wir auch so weit zurück, dass das ja so nicht stimmt, also mal abgesehen von diesem Vorreiter-Status überhaupt. Aber dass
schön
man
wär's,
eben,
wenn wir Vorreiter.
Ja, aber dass sozusagen unser auch ökonomischer Erfolg davon abhängt, dass wir das schaffen. Das wird sehr wenig kommuniziert. Es wird ja bei allem, wenn es um Wirtschaft geht, ist Klimaschutz immer etwas, das stört. Also und das ist ja ökonomisch so gar nicht nachvollziehbar. Ja, also es geht ja einfach darum, mit welchen Ressourcen ich wirtschaften kann. Und wenn die einfach abnehmen oder ich permanente Störereignisse habe, dann funktioniert das einfach nicht.
Klar,
das ist
hat
eine.
Den Rhein angesprochen, wenn der ausgetrocknet ist oder wegtrocknet im Sommer, dann
ist halt doof.
Ja, es ist halt, klar hat es an vielen Stellen damit zu tun, sich zu verändern. Und das Problem ist eben diese Verzichtsthematik. Aber es ist immer ja noch besser, 60% von 100 zu haben, als 100% von 0, würde ich jetzt einfach mal so mit so einer ganz banalen Rechnung sagen.
Ja.
Aber was wirklich ja fehlt tatsächlich, ist das Gerechtigkeitsthema in dieser Debatte. Und auch wenn das jetzt ein bisschen da überzogen war mit der Wärmepumpenthematik, da ist ja ein Punkt dran, dass also bestimmte Gruppen sich offenbar da qua Vermögen herausziehen können aus dieser Diskussion und Debatte und nicht am Klimaschutz aktiv beteiligt sind und es eben zulasten derjenigen geht, die das sozusagen von ihrem Nettolohn irgendwie auch noch mit einpreisen sollen. Mhm. Das ist ja schon ein fairer Punkt. Und wie kann eigentlich das Thema gerecht verhandelt werden? Also das Feedback ist wirklich aus diesen Teilen der Mitte, wir haben gesagt, sozial-ökologische Transformation klingt für mich jetzt erstmal nicht attraktiv, aber machen wir da mit, das soll ja wohl so sein. Aber ganz ehrlich gesagt, die war bislang für mich nur ökologisch und überhaupt nicht sozial.
Mhm. Das heißt, dass, obwohl meine Wahrnehmung war, dass das immer wieder stark betont wurde und es gibt eine Riesendebatte über das Klimageld, das dann nicht kam, das war wahrscheinlich
eben.
Einfach eben, ja. da kann man, glaube ich, wirklich drüber sprechen, dass natürlich das ein fatales Signal ist und war. Aber genau diese Debatte, die Reichen müssen eigentlich verzichten, die ja auch, man kann das mit Fakten sehr gut untermauern, ne? Dass es eben vor allem die reichsten 10% der Bevölkerung sind, je nach Land und je nach Reichtum in dem jeweiligen Land nochmal abgestuft, die ihren Lebensstil verändern müssen. Der Rest ist eigentlich gar nicht so dramatisch sozusagen. Und wenn man da eine Veränderung hätte, wäre schon sehr, sehr viel gewonnen. Das ist, glaube ich, ja, vor so 5 Jahren war das die große Debatte, wurde dann als Neiddebatte zu stark auch abgestraft, weil man den Eindruck hatte, nee, das funktioniert auch nicht, weil viele wollen trotzdem noch davon träumen dürfen, dass sie vielleicht auch mal 3 Luxusvillas, 2 Yachten und ein Flugzeug haben. Das heißt, da ist dann die Frage, kriegt man das hin, ohne die Neiddebatte aufzumachen?
Also wir haben schon den Eindruck, dass das Thema Vermögensungleichheit ein großes ist in Deutschland und das geht auch weit in wohl situierte Mitten hinein, also dort, wo auch hohe Einkommen erwirtschaftet werden und so weiter. Also das Problem ist vor allen Dingen dieses Auseinanderklaffen von Einkommen und Vermögen, also dass weniger der Eindruck, also wo Vermögen vorhanden ist, ist es einfach, das zu vermehren, aber die Vermögensbildung in großen Teilen der Mitte gelingt nicht mehr. Und das hat dazu geführt, dass das schon ein Thema ist. Und natürlich auch, dass es eben natürlich nur funktioniert, wenn alle etwas beitragen. Und es ist doch auch durchaus nachvollziehbar, dass in der Mitte gesagt wird, okay, wenn es jetzt losgeht, warum ist denn das allererste Flugreisen, von denen ich sowieso noch gar nicht so viel in meinem Leben gemacht habe, also je weiter jetzt ich da so ressourcenmäßig runtergehe und Auto, warum gibt es überhaupt nichts zum Thema, okay, wenn man jetzt ganz oben guckt, Privatjets oder irgendwas, was auch immer. Also was passiert denn an den anderen Stellen? Ich höre immer nur von Autofahren und Flugreisen und Fleischessen. Ich höre nichts von anderen staatlichen Subventionen, die sehr klimaschädlich sind, aber trotzdem weiter gewährt werden. Ich hätte auch so gerne mal einen Dienstwagen. Sowas habe ich nicht oder so. Ja, das ist so ein bisschen die Argumentation. Also ist zumindest das, was bei denen ankommt, ist, dass sie jetzt als erstes gefälligst dran sind. Und warum nicht eigentlich auch dort, wo es leichter fällt, einen Beitrag zu leisten, zumal ja eigentlich alle davon profitieren würden. Das erinnert mich ein bisschen an so Bildungsdebatten, wo ja auch immer gesagt wird, es bringt gar nichts, nichts für die Bildung zu tun. Also es profitieren eigentlich alle davon, wenn wir ein gutes Bildungssystem haben. Denn nur in einer fairen Gesellschaft kann ich sozusagen ja auch gut wirtschaften und Gewinne gemeinsam erzielen. Ja.
Und wenn wir alle besser gebildet sind, dann haben wir alle was davon.
Ja.
Das ist
aber dieses Aufstiegsthema ist wirklich, wie gelingt sozialer Aufstieg in diesen Zeiten eigentlich, wenn ich kein Kapital habe, auf dem ich springen kann? Das kann man mal ganz rauslösen aus so einer Neiddebatte, finde ich.
Ja, das wird auch immer, ich finde es trotzdem interessant, weil es ja immer weitergereicht wird, sozusagen aus jedem Milieu wird es in das nächste irgendwie weitergereicht. Von oben kommt dann immer der Druck, naja, wenn die nicht alle immer irgendwie billige Produkte aus China bestellen würden und billiges Fleisch kaufen würden und so, die Debatte gibt es ja auch umgekehrt. Also sie kommt, wird immer wieder so wie in so einem Kreislauf.
Auch eine globale jeder findet, Debatte.
Genau, und wenn man das wollte ich gerade sagen, auf die globale Ebene hebt, ist es natürlich schwierig in einer Gesellschaft, die insgesamt dann eben doch sehr reich ist, auch wenn sich das für Einzelne zu Recht nicht so anfühlt, ist es natürlich im globalen Vergleich hier eine sehr, sehr reiche Gesellschaft, die im Grunde dann einen noch größeren Teil dieser Verantwortung übernehmen muss, wenn man das Ganze gerecht und fair machen möchte.
Stimmt, auf dieser gesellschaftlichen Ebene betrifft uns das natürlich sehr viel mehr als andere insgesamt. Und wir gucken jetzt hier sozusagen, wenn wir in die Gesellschaft hineingucken, ist es dort wieder. Also natürlich hat man das immer, ja, auf jeder Ebene. Das ist ja auch, wenn wir im Geringverdienerbereich arbeiten versus Abhängigkeit von Sozialleistungen und so weiter, dann geht es die ganze Zeit, ja, aber die haben 200 Euro weniger und mehr und die haben da und wenn ich diesen Sprung jetzt schaffe, vielleicht so und so viel mehr zu verdienen, dann verliere ich aber Anspruch auf Wohngeld und Dingens und so weiter. Also da ist ja auch so ein Gegeneinander und so weiter. Manche arbeiten 40 Stunden und haben nur geringfügig mehr vielleicht, ja, oder sagen, also haben das eben, weil sie bestimmte Leistungen plötzlich nicht mehr bekommen an so Übergangsstellen, ja, und es ist schwierig.
Wir gehen von den ganz großen Bocken zu den riesigen Brocken
gerade. Ja, wirklich, genau. Ich wollte es nämlich gerade mal so ein bisschen wieder zurückholen, weil ich mich frage, wie wenn wir jetzt nochmal auf das aktuelle Wahlergebnis schauen und die Situation jetzt, was glauben Sie, kann man da rausholen für das Thema Klimaschutz? Wie kann man das in dieser Legislatur in den nächsten 4 Jahren trotzdem angehen, auch wenn wir jetzt eine Grundlage haben, die erstmal nicht danach aussieht?
Ich denke, es gibt jetzt erstmal Chancen, weil sich, zumindest war das so ein bisschen die Hoffnung vor der Wahl. Es war ja interessant, dass auch diejenigen, die vorher vielleicht eine eher der 3 Ampelparteien gewählt haben, sich auf jeden Fall einen Regierungswechsel gewünscht haben. Also, dass sich wie auch immer etwas neu zusammenrüttelt. Und das kann ja auch eine Chance sein.
Alle hätten gerne ihre jeweilige Partei mit.
Irgendwie vielleicht mit an Bord, aber auf jeden Fall definitiv eine neue Konstellation, die hoffentlich konsensfähiger ist, etwas zu lösen. Und so schlimm das klingt, die Probleme sind ja jetzt eher noch größer geworden. Es rutschen jetzt auch in dem Sorgenranking im Übrigen diese geopolitischen Konflikte, Kriege und so weiter. Das rutscht natürlich jetzt nochmal nach vorne. Und so schrecklich das alles ist, ist darin ja auch teilweise eine Hoffnung, dass sich dadurch auch etwas zusammenrauft sozusagen. Das ist jetzt einfach
eine neue Dringlichkeit
bekommt. So viel Verantwortung braucht, die relevanten Dinge gut anzupacken. Und dadurch, dass viele Dinge neu angepackt werden müssen, wenn wir Infrastrukturen aufbauen, dass wir das hoffentlich auch ja, mit Blick auf Klimaschutz so mitdenken, ja. Also ich glaube, darin liegt so ein bisschen auch die Hoffnung natürlich, dass man jetzt vielleicht eine neue Grundlage
hat. Man kann nicht mehr weggucken und sich vor den Problemen verstecken, ja, so ein bisschen.
Oder wenn man jetzt alles wirklich neu aufbauen muss, was da nun kaputt ist oder gemacht werden muss, dann kann man es auch gleich in gut machen.
Aber trauen Sie das der potenziellen nächsten Regierung zu, jetzt mal unabhängig von den Einzelpersonen, sondern auch von der gesamtgesellschaftlichen Stimmungslage, trauen Sie denen das zu, diese Langfristigkeit mit einzubauen? Weil wir haben ja jetzt gerade viel darüber gesprochen, dass das einfach unglaublich schwierig ist und dass dann eben das Unmittelbare, ja, dann lasst uns halt doch Gas aus Russland nehmen, weil es jetzt halt gerade billiger und bevor uns hier irgendwie die Regierung auseinanderfliegt. Also so, gefühlt ist man dann ja im Moment bereit, auch was wir auf europäischer Ebene zu sehen, doch wieder auch Rückschritte im Bereich des Klimaschutzes zu akzeptieren, um irgendwelche unmittelbaren Zerwürfnisse zu verhindern.
Ja, das ist nicht ganz leicht einzuschätzen. Es ist eher so ein, es muss, weil ich glaube schon, der Druck auf die demokratischen Parteien so hoch ist, dass das jetzt funktioniert, weil es geht ja sehr stark auch um diese Handlungsfähigkeit, die ja jetzt uns auch sehr, also jetzt als Land sozusagen oder den Menschen im Land sehr gefehlt hat, dass eben offenbar keine praktikablen Kompromisse gefunden werden können in einer bestimmten Konstellation und dass das jetzt aber gelingen muss, denn sonst hat man in 4 Jahren nochmal ein ganz anderes Wahlergebnis. Ich glaube, das ist schon vielen bewusst und ich vertraue da sehr drauf, dass das auch nicht so schnell wieder in Vergessenheit gerät natürlich, ja, aber das ist jetzt eher vielleicht
ein frommer Wunsch. Das gilt auch für das Thema Klimaschutz für Sie.
Ja, das ist natürlich, das habe ich jetzt eher als Hoffnung formuliert im Bereich von dort, wo jetzt alles neu angefasst wird, wird das hoffentlich entsprechend mit betrachtet. Es kann natürlich auch sein, dass es eben angesichts dieser großen Aufgaben einfach nochmal um ganz andere Schwerpunkte geht. Das hängt natürlich aber als auch ein bisschen nicht nur von uns ab hier in Deutschland, sondern natürlich auch von dem, was da entsprechend passiert. Und ich fürchte halt so ein bisschen diesen starken Sog. Also diese Kipppunkte sind ja stark, ob jetzt in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Und im Moment scheint mir sehr stark so ein Sog zu sein, irgendwie mit den Stärkeren sein zu wollen. Also wie stark können wir hier unser eigenes Ding machen und wie stark müssen wir uns an dem orientieren, was in der Welt los ist. Also die Art und Weise, wie man sich gegenüber der aktuellen US-Regierung positioniert, wie viel Eigenständigkeit können wir uns leisten, wer sind wir eigentlich? Ja, das ist leider das Problem, ist jetzt erstmal noch dieser Selbstfindungsprozess da irgendwie reingerät, bevor man aktiv werden kann. Der kann wiederum jetzt lähmend sein. Also wirklich, schaffen wir das jetzt mit einem gemeinsamen Europa und wie stark sind wir da, dem auch gegenzustehen oder wie stark fallen da auch Institutionen um oder welchen Eindruck macht das, wenn der Musk AfD-Werbung macht und so weiter, ja.
Machen Sie jetzt so eine Übung draus. Jeder muss eine Hoffnung formulieren.
Ich habe auch noch das Stichwort Optimismus. Und
einfach nur so als Stichwort.
Genau. Gibt es irgendetwas, was Sie optimistisch stimmt? Ach, das ist schon eine lange
darüber
Pause.
Nein, war die zu lang, die Pause. Müsst ihr kurz verstehen.
Nein, mir fällt sonst was ein. Also ich habe nämlich gerade auch beim Zuhören an Sie gedacht, wir haben ja hier auch schon drüber gesprochen und es gibt ja ein paar Kipppunkte, die schon erreicht sind. Und das ist zum einen einfach die Wirtschaftlichkeit von vielen klimafreundlichen Technologien. Also dass einfach Solar- und Windenergie inzwischen einfach wettbewerbstauglich sind. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Kipppunkt, der sich in den nächsten Jahren auch noch mal verstärken wird. Und das Thema Energie ist ja nun mal zentral. Also da sehe ich doch auch den Druck aus der wirtschaftlichen, aus der Ökonomie heraus, dass da noch was passieren kann.
Da kann ich noch was ergänzen.
Was Positives, aber jetzt nicht
natürlich, nichts Negatives. Genau. Wir haben ja viel über Preise und Kosten gesprochen, dass es ja tatsächlich jetzt in Aussicht steht, dass die Strompreise in Deutschland tatsächlich deutlich spürbar für alle sinken werden. Nicht nur, weil die Netzentgelte und die Stromsteuern, darauf haben sich ja alle geeinigt, glaube ich. Ich glaube, damit haben alle Parteien geworben. Ich bin mir nicht ganz
alle
sicher.
Alle wollten die senken, ja.
Genau, senken. Und aber auch, dass man kann ja jetzt schon bei den Energieversorgern an den Strombörsen die kaufen ja schon Strom teilweise für die nächsten 3, 4, 5 Jahre ein, also dass der dann geliefert wird. Und auch dort erkennt man schon, dass die deutschen Strompreise, die Großhandelspreise so peu à peu sinken zum Ende des Jahrzehnts hin, weil sich dann eben die günstige Erzeugung mit Strom und Wind doch irgendwann auszahlt.
Ja, also ich denke auch, diese Innovationsvorsprünge, wenn die in dem Tempo weitergehen und jetzt nicht, also das wäre ja halt, also diese Sorge darf dann nicht sich realisieren, dass das ausgebremst wird, sondern wenn das jetzt sozusagen noch diese 2, 3 Jahre so weitergeht, dann ist der Vorsprung einfach so hoch. Und ich glaube auch, dass dieses Bewusstsein für einen verbesserten sozialen Zusammenhalt sehr durchgedrungen ist in viele Bereiche. Also dieses Schaffen von Verständigungsräumen über jenseits dieser Milieububbles, ja, das ist, glaube ich, so angekommen, ob man jetzt Lösungen sucht im Rahmen von Bürgerräten. Also ich plädiere ja immer eher dafür, Räume, die es gibt, einfach zu behalten und zu nutzen und die nicht noch einzufahren, was ja immer noch passiert, ja, dass bestimmte Dinge dann einfach nicht weiter gefördert werden oder was auch immer. Aber da ist, glaube ich, auch eine große Chance, was diesen sozialen Zusammenhalt angeht. Ja, auch wenn das im Moment vielleicht alles nicht ganz optimistisch stimmt.
Doch noch was
ist
Gutes gefunden.
Doch eine schöne Schlussrunde, genau. Man könnte auch noch so zum Abschluss noch die Einladung aussprechen an alle Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus den USA, die dort ihre Forschung jetzt nicht mehr ordentlich machen können. Die sind herzlich willkommen in Europa.
In Kanada.
Kanada könnte dann auch noch zur EU dazukommen. Das wäre vielleicht auch noch mal einen Ansatz, aber wir bedanken uns sehr für dieses Gespräch mit vielen neuen Erkenntnissen.
Sehr gerne.
Vielen Dank.